Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zur 60. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir sind mittendrin im Sommer und haben heute eine besondere Folge für euch, nämlich eine Personality-Folge, die wir schon vor einiger Zeit aufgenommen haben. Bevor wir euch gleich erzählen, mit wem wir da gesprochen haben, vielleicht zunächst einmal, wie immer, wer sind wir eigentlich? Mein Name ist Dana Valentina, ich bin Juristin aus Hamburg und spreche bei Justitias Töchter über feministische Fragestellungen zum Recht, über feministische Rechtspolitik und auch mit spannenden Frauen im Recht mit meiner lieben Kollegin.
Selma Gater, ich bin Juristin in Karlsruhe.
Genau, Selma. Und wir haben letztes Jahr beim Bundeskongress des Deutschen Juristinnenbundes ein Gespräch aufgezeichnet mit einer herausragenden Juristin, nämlich mit Dr. Christine Hohmann-Dennhardt.
So ist es. Wir haben gesprochen vor allem über ihren Werdegang, denn der ist spannend. Sie war sowohl in der Spitzenpolitik unterwegs, sie war Bundesverfassungsrichterin und zuletzt dann auch noch Vorständin in der Wirtschaft, hat also wirklich einiges gesehen. Über all das haben wir mit ihr gesprochen und wir wünschen euch viel Freude beim Hören des Gesprächs.
Wir gehen mal rein.
Uns gegenüber sitzt heute ein ganz besonderer Gast. Wir freuen uns, heute ins Gespräch kommen zu dürfen mit Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, ehemalige hessische Justiz- und Wissenschaftsministerin, ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts, ehemaliges Vorstandsmitglied der Daimler AG und der Volkswagen AG. Damit ist freilich nur angedeutet, mit was für einer besonderen Persönlichkeit wir heute die Ehre haben zu sprechen. Ich möchte Sie erst einmal begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Hohmann-Dennhardt.
Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Wir freuen uns sehr, dass das zustande kommt. Dr. Christine Hohmann-Dennhardt ist in Leipzig geboren worden, hat in Tübingen studiert und in Hamburg das zweite Staatsexamen abgelegt. Es folgten eine ganze Menge an Stationen in der Wissenschaft, da promovierte sie, startete anschließend in Hessen eine Karriere als Richterin in der Sozialgerichtsbarkeit, war auch relativ schnell Direktorin des Sozialgerichts in Wiesbaden. Es folgte wenig später dann auch schon der Wechsel in die Politik. Ab 1991 zunächst als Justizministerin in Hessen und dann von 1995 bis 1999 als Ministerin in den Bereichen Wissenschaft und Kultur. Von dort nahtlos ging es weiter zur Richterin des Bundesverfassungsgerichts, ernannt und war dort von 1999 bis 2011 in Karlsruhe im ersten Senat und dort eben unter anderem zuständig für das Familienrecht. Nach der Zeit in Karlsruhe ging es in die Privatwirtschaft. Das haben wir auch gerade schon kurz gehört. Zunächst als Vorstandsmitglied bei der Daimler AG mit der Zuständigkeit für das Ressort Integrität und Recht und dann im Jahr 2016 bis 2017 war sie Vorstandsmitglied des Volkswagen-Konzerns und dort ebenfalls im Zusammenhang mit dem Abgasskandal in dem Ressort Integrität und Recht beschäftigt. Darüber wollen wir genauer sprechen und freuen uns sehr, dass wir das hier heute tun können.
Ja, Frau Hohmann-Dennhardt, wir haben es gehört, Sie haben im Verlauf Ihres Lebens höchste Ämter bekleidet und zwar in verschiedenen Bereichen, in der Justiz, in der Politik, dann auch in der Privatwirtschaft. Uns fällt es schwer, uns vorzustellen, dass Sie das so geplant haben. Deswegen ist unsere allererste Frage an Sie, als Sie damals anfingen, Jura zu studieren, hatten Sie da schon eine Vorstellung davon, wo die Reise hingeht oder mit welcher Motivation, Intention, vielleicht auch Vision sind Sie in dieses Jurastudium reingegangen?
Nein, konkrete Vorstellungen hatte ich überhaupt nicht und schon gar nicht eine Karriereplanung. Ich sage das auch immer, jungen Juristinnen, plant nicht, sondern haltet die Augen offen. Sucht nach Sachen, die euch motivieren, wo ihr auch voll reingeht mit eurer Power. Und dann, wie gesagt, haltet die Augen offen, wenn sich Gelegenheiten bieten. Manchmal ist das ja auch überraschend und auch über Zufall. Nein, ich komme aus einem Haushalt, einem Elternhaus. Da kann ich mich auch über Generationen nach hinten nicht erinnern, dass irgendjemand Jurist war oder Juristin. Als ich dann aber äußerte, ich will Jura studieren, da waren die meisten in meinem Umfeld, du willst Jura studieren als Mädchen. Wir waren als Studierende wirklich noch sehr, sehr rar gesät. Unter 180 Studienanfängern, als ich in Tübingen anfing zu studieren, waren wir 5 Mädchen. Das fällt auf der einen Seite auf, aber sie sind auch sehr allein. Denn die 5 gehen ja nicht immer gemeinsam irgendwo hin, sondern in Seminaren war ich immer alleine. Und man wurde auch nicht vollgenommen. Ein Professor sagte mir, das war so am Ende des ersten Semesters, und sagte, Mädle, Sie sind doch hübsch, studieren Sie was anderes, Sie vermännlichen sonst. Also das hat er wirklich gesagt. Und ich war damals aber nicht so, dass ich gleich schlagfertig darauf antworten konnte. Ich war entsetzt und empört innerlich, aber ich habe mich nicht getraut, da was dagegen zu halten. Aber es lockte mich. Also weil die Leute sagten, das macht man als Frau oder als Mädchen nicht, habe ich gedacht, doch. Extra. Also das war so ein Widerpart, und so bin ich zum Jurastudium gekommen und kann nur sagen, je mehr ich mich da hineingekniet habe, und das war ja eine Zeit, ich habe im Wintersemester 68, 69 begonnen zu studieren, und da gab es viele politische, theoretische, sonstige Auseinandersetzungen, nicht nur Demos, sondern wir haben uns natürlich auch auseinandergesetzt damit, dass im Seminar in Tübingen ja bestimmte Jahrgänge der NJW weg waren. Also die ganze, ab 33 bis 45 waren die Bücherregale leer. Die sind nicht vernichtet worden, aber sie sind weggesperrt worden. Und das waren so Punkte, Studienreformfragen auch damals schon, die bewegt haben, die mich auch sehr interessiert haben. Wir haben damals mit Demonstrationen Gruppenarbeiten durchgesetzt. Das wurde natürlich mit Entsetzen beantwortet, seitens nicht aller, aber der meisten Professoren. Wir haben Alternativvorlesungen gemacht und entwickelt. Also es war eine turbulente, aber auch sehr lehrreiche Zeit. Und in dieser Zeit fand ich es eigentlich immer spannender. Das ist auch so geblieben bis heute, dass ich Jura etwas sehr Spannendes halte. Man muss damit umgehen, mit dem Recht, und nicht nur sagen, das ist irgendwas Abstraktes, das da oben hängt und dann muss ich das subsumieren oder so, sondern Recht ist Selbstgestaltung. Und mit Recht kann man auch gestalten.
Das hört sich so an, als wären Sie ja auch schon während der Studienzeit politisch sehr interessiert gewesen, hochschulpolitisch auch engagiert. Wenn man so von außen auf den Lebenslauf schaut, dann die Promotion, da kann ich mir auch vorstellen, dass da jetzt auch nicht plötzlich viel mehr Frauen waren in Frankfurt als vielleicht vorher im Studium. Dann die Karriere am Gericht, und dann ging es ja auch relativ schnell schon in die ganz aktive Politik. Also haben Sie vorher schon auch während des Studiums das politische Engagement so aufgebaut, oder wie kann man sich das vorstellen?
Begonnen habe ich erstmal mit einem Protest gegen etablierte Parteien. Ich komme aus einem sozialdemokratischen Haushalt, und zwar auch schon vom Großvater und so weiter, der auch verfolgt wurde deshalb im Dritten Reich, und habe gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. War dann in verschiedenen Gruppierungen, war aber eher so, ja, Club Voltaire und so Politik und Kultur gemischt. Dann ja gab es in den 70er Jahren durchaus große Reibereien zwischen, ich sag mal, den linken Gruppierungen. Da sind auch manche eingegangen und manche wurden Sektierer. Und dann war da Willy Brandt. Und der hat mich dazu gebracht, in die SPD einzutreten, weil ich das, was er so sich auf die Fahnen geschrieben hatte und wie überzeugend er es rübergebracht hat, das hat mich begeistert. Und dann habe ich gesagt, irgendwo musst du dich politisch orten. Man sollte ein politischer Mensch sein. Das war damals schon meine Auffassung. Und das war dann auch so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich da rein. Und fand es gut, sich politisch zu engagieren. Und ich finde es immer wichtig, dass das Leute machen, und finde es schade, dass aufgrund des Misstrauens und sicherlich aufgrund von Handlungen der Parteien selber so wenig junge Menschen mehr in die Parteien gehen. Und ich sage immer, ja, es gibt keine Partei, die man sich backen kann. Ne? Also das ist nicht irgendwas, wo man jedes Mal sagt, oh toll oder so, sondern auch so, wo man verzweifelt und sagt, wie könnt ihr eigentlich nur solche Beschlüsse fassen? Aber man muss sich klar werden, die Parteien tragen mit unsere Parlamente. In den Parlamenten wird die Musik, die Gesetzesmusik gemacht. Wenn man da nicht reingeht und wenn Frauen da nicht reingehen, dann kann sich da auch nichts verändern, ne? Sondern dann bestimmen andere darüber. Und deshalb finde ich es so wichtig, sich auch politisch und auch parteipolitisch zu engagieren.
Das heißt, Ihr parteipolitisches Engagement reicht weiter zurück. Sie haben an der Wissenschaft gewirkt, haben sich dann aber dennoch erstmal entschieden, Richterin zu werden. Parteipolitisch aktive Richterin, aber erstmal Richterin. Und es folgte ja dann ein paar Jahre später der Wechsel tatsächlich in die Berufspolitik, sage ich mal.
Ich war 2 Jahre lang Stadträtin in Frankfurt, also Dezernentin für Jugend, Soziales und Wohnungswesen. Da hatte ich ja schon etliche Jahre als Sozialrichterin hinter mich gebracht. Und es interessierte mich, als ich gefragt wurde, ob ich das machen wollte. Da habe ich gedacht, Mensch, mal zu erfahren, wie ist das mit der Umsetzung von Recht? Was kann man so machen? Welche Varianten hat man? Welche Probleme gibt's da? Und wie kann man gestalten? Als Richter gestaltet man natürlich auch durch die Entscheidung. Also man trifft Entscheidungen und das hat Folgen für Leute. Aber in einer Stadt Sozialpolitik zu betreiben, und ich komme ja aus dem Arbeits- und Sozialrecht, das fand ich schon faszinierend. Als ich dann von Hans Eichel gefragt wurde, ob ich denn Justizministerin bei ihm werden würde oder erstmal natürlich in die Mannschaft aufgenommen werde oder auf Mann und Frauschaft, da habe ich dann gesagt, okay, mache ich. Natürlich nicht gleich immer so spontan, sondern das überlegt man sich schon, aber das war ja auch nicht geplant, ne? Sondern das war eine Gelegenheit, die an mich herangetreten ist, wo ich ja gesagt habe.
Also Sie haben gesagt, Herr Eichel ist dann auf Sie zugekommen, hat Sie gefragt, ob Sie ins Kabinett kommen. Hatten Sie denn das Gefühl, dass gerade so in diesem Bereich der Politik das für Sie eher hinderlich oder vielleicht sogar förderlich war, dass Sie eine Frau waren und vielleicht eine der wenigen Frauen und sicherlich natürlich auch eine besonders fähige Frau? Aber ja, also wie ist da Ihr Blick drauf?
Das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das kommt auch immer auf Personen an. Also ich habe durchaus Situationen erlebt, wo ich wirklich diskriminiert wurde, auch in der Gerichtsbarkeit. Es gab aber damals einen Präsidenten des Hessischen Landessozialgerichts und der positiv eingestellt war im Hinblick auf Frauen und Frauenförderung. Und so hat er gesagt, ob ich mich nicht bewerbe für diese Stelle. Und so bin ich das geworden und wurde damit, aber das muss man mal sich vor Augen führen, die erste dienstaufsichtsführende Richterin in Hessen. Das heißt also, vor mir gab es keine Frau, die ein Gericht geleitet hat.
In der Leitungsfunktion am Gericht und auch dann später im Kabinett, in dem paritätisch besetzten Kabinett, ist das an Sie herangetragen worden von außen, so diese Idee, ja, Sie sind ja jetzt hier als Quotenfrau.
Das Stichwort kennt man ja und es gibt da viele Frauen, die damit umgehen und sagen, sie wollten keineswegs eine Quotenfrau sein, sie wollten wegen ihrer Fähigkeiten genommen werden. Ich kann mit solchen Vorbehalten nichts anfangen, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Man ist am Anfang vielleicht Quotenfrau und wenn man sich nicht bewährt, dann bleibt man Quotenfrau. Wenn man sich aber bewährt, dann ist es relativ schnell weg. Also wenn man Akzeptanz findet und die Leute mitnehmen kann und sie auch mitziehen und so, dann ist das kein Thema mehr. Also insofern sollten Frauen damit souveräner etwas umgehen. Ich glaube, sie machen das heute auch so. Und das Thema Quotenfrau ist auch nicht mehr so im Gespräch wie damals.
Sie streiten ja auch inhaltlich für eine Quote, nämlich im Bereich der Parität, also der politischen Gleichberechtigung. Warum ist es auch heute noch notwendig, dass wir weiter für so eine Parität-Regelung auch für die Politik streiten?
Gucken Sie sich den Artikel 3 Absatz 2 an. Da stand drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Damit ist für Juristen jedenfalls und auch für die Bevölkerung eigentlich alles gesagt. Und es war auch klar, dass es alle Bereiche des Lebens, der Politik, der Gesellschaft und so abdecken sollte. Und das natürlich in den Worten, sie sind gleichberechtigt, nicht ein Bild der Wirklichkeit gegeben wurde, sondern ein Impetus, das herzustellen. Gleichberechtigung, dass Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt sind, so. Aber das wurde ja immer bestritten, dieser zweite Punkt, dass man auch was tun muss, damit Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Ich war Mitglied der gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern damals nach der Wiedervereinigung, wo es darum ging, eine gemeinsame Verfassung auf der Basis des Grundgesetzes zu schaffen, sage ich jetzt mal, weshalb wir dann dafür eingesetzt haben, dass der Artikel 3 um einen zweiten Satz ergänzt wird, damit auch dieser Bereich Förderung und Herstellung nicht von den Juristen und den Verfassungsrechtlern ad acta gelegt wird unter dem Gesichtspunkt, das steht da aber nicht drin, das geht nicht. Also gleich ja, aber nicht Herstellung, ne? Also von ungleichen Situationen. So, das haben wir damals durchgesetzt in einer Form, in einem Satz, der ja akzeptabel ist, aber nicht so, wie wir es eigentlich wollten, denn der Streit ja nicht beendet dadurch gewesen, sondern mit juristischer Rabulistik wurde immer wieder erklärt, auch dieser Satz führt ja nicht dazu, dass man sich da so groß anstrengen muss. Ich habe schon damals über Quoten geschrieben, weil ich gesagt habe, diese Herstellung muss erfolgen und diese Thematik zieht sich ja durch bis heute und bis hin zu Argumenten, die gegen die Forderung, dass Frauen auch gleichberechtigt im Parlament sein, sitzen sollen, gesagt wird, dass das gegen die Demokratie verstoßen würde. Da habe ich gedacht, nee, jetzt kannst du deinen Mund nicht mehr halten. Also das geht nicht. Das ist ja irrwitzig. Also da haben die Frauen über Jahrhunderte lang um ihre Rechte gekämpft. Und dann haben sie 1918/19 das Wahlrecht bekommen. Und zum Wahlrecht gehörten nicht nur das Wählen können, sondern auch das Gewählt werden können. Und das war der Ursprung unserer Demokratie auch, die da entstanden ist. Das gehörte zusammen, ne? Denn Demokratie heißt Volksherrschaft. Und zum Volk gehören die Frauen genauso wie die Männer. Also sollen sie auch mitentscheiden und nicht nur ein Kreuzchen irgendwo machen können. Dass jetzt gesagt wird, dass wenn die Frauen so eine Forderung erheben, dass doch irgendwie dafür Sorge getragen werden sollte, mit welchen Mitteln, darüber kann man sich streiten, mit welchen Mitteln auch immer, aber dass sie besser vertreten sind in unserem Parlament, als derzeit der Fall ist. Und das soll dann gegen die Demokratie verstößen, weil Frauen eine Gruppe sind. Und Gruppen bedeuten ja, wenn man die alle zulässt, einen Ständestaat wieder zu errichten. Das ist richtig Kampagnen gegen Frauenrechte, die da aufgebaut wird. Und das war der Grund, weshalb ich mich dann da eingesetzt habe und gesagt habe, also da muss man juristisch Flankenschutz geben. Aber es geht gar nicht dabei um einen reinen juristischen Streit und verfassungsrechtliche Interpretation, sondern es geht darum, dass Frauen, genauso wie sie damals das Frauenwahlrecht erkämpft haben, sagen, wir wollen jetzt endlich, dass das auch in der Wirklichkeit so ist. Ich glaube, das ist eine Forderung, die sehr berechtigt ist.
Das Thema Parität, das ist für mich einfach eine kernfeministische Forderung. Ich erlebe sie sehr feministisch. Sind Sie Feministin?
Ich habe immer dazu gesagt, also ich stehe für Gleichberechtigung und wenn man mich Feministin nennt, dann fühle ich mich geehrt. Das ist für mich kein Schimpfwort, sondern ein positives Wort. Ja, und so ist es.
Sie sind ja dann aus der Politik ans Bundesverfassungsgericht berufen worden, als eine Person, die ja stark politisch gedacht hat, auch in politischer Erscheinung getreten ist und eine Frau war. Und da wollen wir jetzt auch nochmal einen kleinen Schwerpunkt legen, weil Sie waren ja zuständig für das Familienrecht. Mich würde erstmal interessieren, dann ist es ja so, dass man sich nicht aussuchen kann, wovor man zuständig ist am Bundesverfassungsgericht. Und wir konnten es nicht ganz rekonstruieren, aber Sie waren von Anfang an zuständig für das Familienrecht. Waren Sie damit glücklich von Anfang an?
Ja, kann ich so sagen. Erstens mal wusste ich ja, dass jedenfalls der erste Senat in der Tradition stand und die praktiziert hat, dass ein Richterstuhl, der frei wird, wieder mit dem Nachfolger oder der Nachfolgerin besetzt wird. Also das ist keine Rotation in den Aufgaben. Insofern war mir klar, dass das Familienrecht sein würde. Mir war vorher klar, dass meine Schwerpunkte besetzt waren, also Sozialrecht und Arbeitsrecht. Und das Familienrecht war etwas, wovon ich mit Blick vom Sozialrecht auf das Familienrecht schon etwas vertraut war. Aber ich war kein Familienrechtler und bin es nachher auch nicht. Ich war zum Zweiten auch deshalb sehr froh und auch ein bisschen stolz, ohne dass ich da Verdienst daran hatte. Der Stuhl, auf den ich kam, war ein Stuhl, der vom ersten Beginn des Bundesverfassungsgerichts mit einer Frau besetzt war und auch für das Familienrecht. Und das Familienrecht ist politischer als viele andere Rechte, Sozialrecht im Übrigen auch. Von Juristen wurden solche Bereiche oft so naserümpfend als ein bisschen minderwertig, ne? Also Verwaltungsrecht, Staatsrecht, das ist alles was Heeres, was natürlich total falsch ist, weil gerade diese Bereiche jeden Menschen, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern überall tangieren. Und weil sie abhängig sind, auch vom gesellschaftlichen Wandel und Fortschritt. Das sind ja Rechtsmaterien, die nicht ehren sind. Ne? Wir haben zwar immer noch ein BGB, das auch verändert wurde, jedenfalls im familienrechtlichen Teil sehr häufig, aber wo man sagt, okay, da muss man subsumieren und dann die Verhältnisse unter die Kategorien, die abstrakten Kategorien bringen. Im Familien- und Sozialrecht geht das so nicht, weil es muss umgesetzt werden und es muss irgendwie auch regeln und befrieden die gesellschaftliche Wirklichkeit. Und das ist auch das Politische an diesem Recht. Und deshalb ist es auch spannend.
Ja, ich würde vielleicht nochmal den Blick auf die Zeit nach Karlsruhe richten wollen. Da sind Sie ja dann auch im Prinzip mehr oder weniger nahtlos in die Privatwirtschaft gegangen. Vom Schneewittchen-Senat könnte man sagen, in den Schneewittchen-Vorstand. Denn das, was auf jeden Fall gleich war, war, dass Sie eine Frau unter sehr vielen Männern waren, dann auch bei Daimler.
Die erste Frau überhaupt im Vorstand dort.
Wie kam das dazu? Und was hat Sie auch gereizt an der Tätigkeit? Sie haben ja im Prinzip dann dort eine Compliance-Funktion übernommen in diesem Vorstand. Das war ja bestimmt auch in Karlsruhe nicht wenig anstrengend. Was hat Sie motiviert zu sagen, ja, das mache ich?
Also wie kommt es dazu? Auch so eine Mischung aus Zufall und vielleicht auch das, was man mitbringt. Da ich ja in Hessen Wissenschaftsministerin war und dann nach Karlsruhe ging, hat die dortige Universität bei mir angeklopft, ob ich in deren Universitätsrat gehe. Dort war die Satzung so, dass sie nur Externe haben wollten in den Universitätsrat. Ich habe dann gesagt, ja, die Uni liegt auch nicht weit entfernt vom Gericht. Da war auch Dieter Zetsche drin. Ich war insgesamt 12 Jahre, ja. Dann in dem Universitätsrat immer wieder so gewählt und so weiter. Und dadurch haben wir uns kennengelernt.
Und er war ja einer der ganz wichtigen Figuren bei Daimler, auch aus der Gründerfamilie, ne?
Ja, zu der damaligen Zeit war er im Rahmen Daimler-Chrysler der Chrysler-Chef, also der Daimler-Chrysler-Chef in den USA. Er war aber regelmäßig bei den Sitzungen. Daher kannten wir uns. Ich war in meinem letzten halben Jahr, kann man sagen, noch im Gericht. Und dann kam Herr Zetsche eines Tages zu mir und fragte mich, ob ich vielleicht zu Daimler kommen könnte. Ich war völlig perplex und habe dann als erstes gefragt, als was denn?
Hatten Sie denn eine Vorstellung schon davon, was man da eigentlich so macht in so einem Vorstand? Also bei mir geht's so, wir haben bislang über Stationen gesprochen, die ich so bisschen schon kenne. Aber so als Juristin, das ist ja so, das ist ja gar nicht mehr Teil eines traditionellen juristischen Karrierewegs, sondern hatten Sie eine Vorstellung davon, was da eigentlich in so einem großen Unternehmen im Vorstand, was da, wie das so aussieht?
Natürlich gibt es andere Akzente und so weiter, aber vom Prozedere, also ist ein Kabinett nicht so unterschiedlich zu einem Vorstand. Auswirkungen anders, Strenge anders. Ein Kabinett hat noch das Parlament, das hat ein Vorstand nicht. So, also es gibt Unterschiede, ich würde es nicht gleichsetzen, aber die Mechanismen, die sind ähnlich. Ich habe dann gefragt, als was, weil mir so durch den Kopf schoss, beratend will ich nicht tätig sein. Also so, das ist immer so irgendwie ein völliges Feigenblatt. Und dann sagte er Vorstand. Und da bin ich aus allen Wolken fast gefallen und habe dann gefragt, was und wie und in welchem Kontext. Und dann kam das mit dem Recht und so weiter. Und natürlich habe ich nicht gleich spontan Ja gesagt, weil ich auch das erstmal verdauen musste. Ich hatte mich aber schon, also es gab zwei Gründe. Es hatte mich schon lange beschäftigt, die Frage, wie kann ich bei immer mehr Supranationalität und so weiter und damit einem Machtverlust von nationalen Parlamenten, wie kann da noch sichergestellt werden, weil denn all diese ins globale wandernden Systeme, und das ist nicht nur die Wirtschaft, das ist auch die Wissenschaft und so, die schafft sich eigene Regeln. Und wie kann ich, wenn ich die nicht mit irgendeinem Weltparlament, das es nicht geben wird, nicht irgendwie einfangen kann, wie kann ich trotzdem es schaffen, in diese Einheiten, Konglomerate, bestimmte Pflöcke einzusetzen, nämlich menschenrechtliche Pflöcke, verfassungsrechtliche Pflöcke. Und das war der Punkt, wo ich sagte, das ist ein weltweit operierender Konzern, der hat seine Regeln. Und wie kann man das machen? Also wie geht das? Auch mit dem Ansporn, dass unter dem Stichwort Integrität, Compliance oder so, ist das ja ein Anknüpfer. Ne? So, dann hatte ich keine Angst. Ich habe gesagt, ich soll ja keine Autos bauen. Ne? Ich soll ja irgendwie recht so etablieren, dass man sich da auch daran hält. Und ich hatte dann auch durchaus Vorstellungen, wie man das machen könnte. Anders als, ich sag mal, diese amerikanischen Compliance-Sicherungssysteme, ne, wo alle sich eingezwängt fühlen, sondern wie kann man die Leute mitnehmen und sagen, das ist sinnvoll. Das ist für euch sinnvoll, das ist fürs Unternehmen sinnvoll und so weiter. Also das war der Ansporn und wie gesagt, ich bin kein Ingenieur, aber ich hatte Leitungserfahrungen mit größeren Einheiten. Jetzt nicht mit so vielen, bei Daimler waren es 300 so und so viel, 1000, sondern und bei VW dann 650 oder 80, ich weiß die damalige Zahl nicht mehr genau. Aber trotzdem, also wie Leitung funktionieren kann, wie man umgeht mit den Leuten, die da arbeiten, mit Hierarchien, wie holt man sich sein Wissen, wie motiviert man auch dort die Leute und so weiter. Da hatte ich ja durchaus schon Erfahrung gehabt. Und deshalb habe ich gesagt, toll, das wagst du. Als ich bei Daimler ja mit deren Einvernehmen ausgeschieden bin, um dann zu VW zu wechseln. Also Einvernehmen, weil die gesagt haben, die haben mich entlassen, ohne dass ich das Karenzjahr hatte, sonst hätte es ja VW nicht helfen können. Und die haben gesagt, ja, wir finden es zwar nicht gut, dass du gehst, aber das ist nicht nur ein Problem von VW, sondern das betrifft also so vom Image und von all dem die gesamte Automobilwirtschaft und deshalb lassen wir dich ziehen, wenn die dich haben wollen.
Und ganz kurz, das Problem war der Abgasskandal.
Ja, das war der Abgasskandal. So, und das war etwas, wo ich gesagt habe, da sind gute Chancen, das zu entwickeln. Und als ich, wie gesagt, wechselte und mein Abschiedsgespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, der Aufsichtsrat bestellt ja den Vorstand und die Vorstandsmitglieder, hatte, sagte der so lächelnd zu mir, es war ein Experiment, ne? Für uns beide. Also für das Unternehmen und für mich. Also, aber es ist doch geglückt. Und das fand ich ganz toll. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass man das so gesehen hat.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, so ganz anders als so ein Kabinett ist es gar nicht im Vorstand. Trotzdem jetzt ich als wirklich komplette, also mich interessiert das sehr, weil ich da überhaupt keine Einblicke habe. Können Sie trotzdem sagen, so rückblickend habe ich da dann doch nochmal was ganz Neues gelernt?
Ja.
Und was?
Bezogen jetzt auf die Vorstandstätigkeit. Erstens, waren immer sehr intensive Beratungen unter allen Vorstandsmitgliedern, sehr gut vorbereitet, wo auch Leute rangeholt wurden, also jetzt Experten, ne, die auch nochmal im Vorstand reden durften und was erklären durften und so weiter und so fort. Es war sehr häufig eine offene Situation, also nicht so groß mit Vorgesprächen oder so, sondern das war wirklich so, dauerte mindestens einen Tag, also eine normale Vorstandssitzung meine ich. Was ich auch gut fand, bei allen Kabbeleien, durchaus auch Ränke spielen, was so Blick nach oben, kann ich Nachfolger vom und so werden. Aber geeint hat die wirklich alle, das ist bei meiner Erfahrung, muss nicht überall so sein, das Ziel, gut voranzukommen. Erfolg zu haben mit den Produkten und so weiter. Und deshalb, also auch diese intensiven Gespräche, die ich so aus den Kabinetten nicht kannte.
Die Arbeitsebene ist vorgelagert.
Ja, und natürlich habe ich ja über Mitbestimmung promoviert. Also ich bin nun wahrlich keine Gegnerin von Mitbestimmung und man kann alles auflösen in kleinere Bereiche und so und dann kann jeder irgendwas verwirklichen und Vielfalt ist auch was Gutes, das will ich nicht sagen. Aber ich fand schon faszinierend und auch gut, um selbstbestimmte Sachen umzusetzen. Wenn ein, also Daimler war ein, jetzt ist es auch anders, war ein sehr zentralistisches Unternehmen. Also wo die Spitze wirklich bis nach unten durchging. So dass ich, was den Aufbau meines Bereichs, das war ja auch ein neuer Vorstandsposten, das musste ich ja inhaltlich auch füllen, ne? Und war das schon gut. Ich wusste, wer wo in der Welt saß. Ich hatte bis auf den Pfennig oder den Cent nachgucken können, was die, wie deren Finanzsituation, also in meinem Bereich war. Und ich konnte intervenieren. Also ich konnte vorgeben und ich konnte intervenieren. Ich kann mich erinnern, wir hatten zwei Fälle wirklich hervorragender Frauen in der Leitung des Rechts- und Compliance-Bereichs in Südamerika. Und die wurden mächtig kaputt gemacht von Männern, die das nicht ertragen konnten, dass da die Frauen vorn standen. Und nun soll man nicht gleich hingehen und die Frauen beschützen, weil das dann auch so ist, so unter dem Motto, ja, die können es ja nicht alleine, ne, so durchsetzen, so, die sind ja minderbemittelt, da musste von oben jemand kommen. Also muss man da auch vorsichtig damit umgehen und taktisch auch entsprechend. Aber da dann direkt auch eingreifen zu können und sich den vorzuknöpfen, den der gesamten Niederlassung da, und zu sagen, hör mal zu, Jungs, dass ich guck da drauf und sowas läuft hier nicht bei uns. Und also das war schon gut. Also die Vorteile eines solchen zentralistischeren Systems fand ich jedenfalls beim Aufbau meiner Aufgabe, die ich da hatte, schon ganz wichtig.
Man kann eigentlich sagen, also das führt nochmal vor Augen, da geht's einfach auch um Macht.
Natürlich sind das Machtspiele auch. Ist aber nicht schlecht. Also ich gehöre zu denjenigen, die nicht sagen, die geht still mit Macht nichts zu tun haben. Nur Friede, Freude, Eierkuchen und so. Also das, sondern es ist schon wichtig, Macht in der Hand zu haben, um was verändern zu können.
Ja. Ich habe das nur auch nochmal gesagt, um es in Erinnerung zu rufen, weil natürlich auch die Vorstände das Problem haben oder wir beobachten, dass da sehr wenig Frauen hingelangen. Das ist jetzt wirklich einfach nur nochmal zum Festhalten. Das sind eben Positionen, wo man potenziell große Macht hat oder einfach große Macht hat. Und gerade wenn es so große Konzerne sind, die ohnehin eine große Macht haben, nur so als Reminder an uns Frauen, warum das auch wichtig ist, dass diese Positionen eben nicht nur von Männern besetzt werden.
Aber hallo, natürlich ist das wichtig. Auch da hat sich es nicht so weit entwickelt, wie man es sich wünschen würde, aber hat es ja doch ganz schöne Schübe gegeben. Ich weiß, als ich da Vorständin wurde, da war der Blätterwald voll, weil nicht nur einzige bei VW und so weiter. Also das gab's halt zu der Zeit noch erheblich weniger als heutzutage. Also heutzutage finden Sie ja in Vorständen durchaus Leute und es hat sich da auch was entwickelt. Und es geht natürlich auch um Überwindung von Rollenklischees. Also Frauen wird da weniger zugetraut. Also das sind Mechanismen, die Kennzeichen sind von kulturellen Strukturen, die wir Schritt für Schritt überwinden müssen. Und je mehr Frauen in solche Positionen natürlich kommen, desto besser ist es. Es stimmt schon, Gremien, die mit mehr als einer oder zwei Frauen besetzt sind, sind für alle vorteilhafter. Für die Frauen, weil sie auch gar nicht inhaltlich unterhakeln, aber sich selbstverständlicher fühlen. Und für Männer glaube ich auch. Jedenfalls aus den Reaktionen, die ich kennengelernt habe, im Umgang mit Männern, die in der Mehrheit waren, aber die durchaus die Fähigkeiten besaßen, dann Einsichten zu haben und sich dann auch anders zu verhalten.
Ich meine, rausgehört zu haben, dass das eine sehr spannende Aufgabe auch nochmal in der Privatwirtschaft war, also diesen Bereich Recht, Compliance im Unternehmen aufzubauen. Und ich gehe davon aus, dass Sie dann auch mit einer hohen Motivation nach einigen Jahren zu VW gewechselt sind, da auf eine veränderte Konzernstruktur oder eine andere Konzernstruktur nochmal getroffen sind. Das haben Sie schon erzählt. Und wie auch immer, jedenfalls, es hielt nicht lange. Und Sie sind, glaube ich, nach 12-13 Monaten dann auch dort aus der Tätigkeit wieder herausgetreten und haben eine Abfindungszahlung erhalten, die medial sehr großes Interesse erzeugt hat. Das waren, je nachdem, wir haben so ein bisschen gelesen, 12 bis 15 Millionen Euro geisterte da so durch die Berichterstattung. Und Sie sind da sehr für angegangen worden, gerade auch von Sozialdemokratinnen, auch aus dem Bereich der Gewerkschaften. Das ist ja jetzt ein bisschen her. Wie blicken Sie denn heute darauf?
Es war keine leichte Zeit damals. Ich bin ja ausgeschieden, weil ich gesagt habe, ihr haltet euch nicht an den Vertrag, den ich mit euch geschlossen habe. Und bestimmte Dinge kann ich halt nicht verantworten, die nicht umgesetzt werden. Wie reagiert man darauf? Also alles war so und so nicht richtig. Es war auch keine Abfindung, sondern es war, also die Summe war schon viel zu hoch, aber es waren unter 10, aber Millionen. Davon die Hälfte eigentlich Erworbenes und beim Wechsel mir zugesagtes von VW. Ich war ja über 5 Jahre bei Daimler. Und Daimler hatte sogenannte Phantom Shares, die man als Bonus kriegen konnte oder nicht, je nach Höhe, wie man die Leistung bewertet hatte im Unternehmen oder der Aufsichtsrat ist das ja. Phantom Shares bedeutet, man, Shares heißt Aktie und Phantom versteht man, was bedeutet, man kriegt die nicht gleich gegeben, sondern man muss 3 Jahre warten und dann werden sie realisiert. So, und dann können Sie sich vorstellen, 5 Jahre, also ich musste jetzt erstmal warten, ne? Also ich hatte nach den ersten 3 Jahren kriegte ich die erste, wenn Sie so wollen, Ausschüttung. So, und ich hatte noch 3 Ausschüttungen, die noch nicht realisiert waren bei Daimler, als ich wechselte. Und da war VW so und hat gesagt, ja, gar kein Problem, das übernehmen wir. Also Sie sollen ja nicht darunter leiden und dass mir Daimler das nicht mehr auszahlt, ist ja klar, ne? Wenn ich auf meinen Wunsch gehe. So, und das wurde mir, das war die Hälfte dieser Summe. So, übertragen, wenn Sie so wollen, übertragenes Geld. Und die zweite Hälfte war eigentlich, dass ich gesagt habe, nicht ich habe Verträge gebrochen, sondern ihr. Und ich kann und will nicht mehr weiter hier arbeiten. Und das betraf meinen Vertrag. Die ganzen Diskussionen, natürlich hätte ich argumentieren können und sagen können, sag mal, was wollt ihr eigentlich? Auch über Managergehälter wurde da ja nochmal geredet. Da habe ich gesagt, ich habe, bevor ich im Vorstand, habe ich immer gesagt, über die Höhe von Managergehältern und Vorstandsgehältern so, kann man durchaus reden. Ich halte das auch nicht unbedingt für angebracht. Aber es war so, als ich zu Daimler kam und dann vorstellig wurde beim Aufsichtsratsvorsitzenden. Und wir haben uns unterhalten und dann sagte er, was sind denn Ihre Vorstellungen? Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht Höhen, aber dass ein Vorstand bei Ihnen sicherlich erheblich mehr verdient als ein Bundesverfassungsrichter. Alles in allem, wenn Sie eine Frau in ihren Vorstand und dann für ein neues Vorstandsressort. Und die soll auch erfolgreich sein und was durchsetzen. Dann dürfen sie der nicht weniger geben als den männlichen Vorstandsmitgliedern. Denn sonst sind sie als Frau so und so durch. Denn dort wird Prestige und Macht am Geld gemessen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das war keine ganz leichte Zeit, sozusagen das Ausscheiden aus VW und vor allem die Reaktion, die Sie dann erhalten haben. Wenn man Ihre Karriere aber insgesamt anguckt, dann wirkt die ja, wir sind sie jetzt durchgegangen, wir kommen zum Ende, sehr reibungslos, nahtlos, so als wären Sie einmal die Leiter nach oben gefallen. Deswegen ist es mir ein Anliegen, nochmal zu fragen, weil ich mir vorstellen kann, dass da ganz viel unsichtbar ist. Gab es denn auch Momente, wo Sie selber das Gefühl hatten, das ist jetzt wirklich eine große Herausforderung oder vielleicht auch Momente, Rückschläge, Momente der Frustration, die eben, wenn man jetzt draufblickt, einfach nicht sichtbar sind, aber wo Sie jetzt sagen, nee, es war nicht so, wie es aussieht, es war nicht nur glatt.
Nein, ich hatte ja schon gesagt oder davon erzählt, dass ich bestimmte Sachen auch abgelehnt habe. Das zum Teil durchaus auch mit einem tränenden Auge. Ich habe ja in Hamburg sowohl mein zweites Examen gemacht, als auch hatte Lehraufträge im Fachbereich einstufige Juristenausbildung. Und dann kriegte ich von Manfred Weiß, dem Arbeitsrechtler, der dort war, der kriegte einen Ruf nach Frankfurt und hat mich gefragt, ob ich mitkomme. Alles d'accord. Und dann kriegte ich unter anderem auch die Frage, weil ich damals schon so relativ viel veröffentlichen hatte, auch im Blick auf Gleichberechtigung und so weiter, kriegte ich eine Nachfrage auf eine neu geschaffene Professur in der Uni Bremen, ob ich mich da bewerben wollte und könnte. Und ich muss sagen, hätte ich gerne gemacht. Fand ich sehr reizvoll. Aber jetzt war mein Mann umgezogen. Und wir hatten jetzt unser erstes Kind. Und ich habe gedacht, jetzt wieder nach Bremen. Ne? Also was mutest du den anderen zu? Ne? So, das war abgesehen davon, dass es noch nicht geklärt war, ob ich die Stelle bekommen hätte. Ne? So, aber da habe ich von vornherein gesagt, nee, tut mir leid, das kann ich nicht. Und es hat mir auch leid getan. Ich habe mich beworben, war ich auch jung. Da hat die erste rot-grüne Regierung unter Holger Börner, die haben so eine landesweite Frauenbeauftragte installiert. Also danach kam dann die erste Ministerin, aber das war also so. Und das fand ich schon spannend. Und dann habe ich mich darauf beworben und ich bin auch in die Endrunde Gespräche gekommen, sage ich jetzt mal. Und dann wurde mir aber mitgeteilt, ja, war ein ganz netter Auftritt, aber wir nehmen dann doch noch eine andere. War ich auch bitter enttäuscht, weil ich das gerne gemacht hätte. Aber die Entscheidung war völlig richtig. Also auch wenn sie mich enttäuscht hat. Also ich sage, es gab dann schon so bestimmte Sachen, wo ich mit dem einen oder anderen geliebäugelt habe und das klappte dann nicht. Aber ich habe halt auch, wie ich gesagt habe, auch Glück gehabt. Und ich habe, um es zum Anfang zu kommen, nie eine Karriereplanung gemacht. Das hat mir sehr geholfen, auch über bestimmte Durchstrecken wegzukommen. Das Leben ist so vielfältig und so zufällig auch zum Teil, dass man das nicht machen sollte, sondern man sollte sich versuchen, lieber auf sich selbst zu besinnen, zu sagen, auch kritisch, was kannst du nicht, was kannst du? Muss dein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen, aber auch nicht dauernd rumrennen und sagen, ich bin die Größte und wie auch immer. Und versuch, deine Arbeit gut zu machen, noch besser zu machen. Dann findest du Befriedigung und dann kann dir eigentlich wenig passieren. Und dann kannst du auch immer wieder auch Arbeit finden. So war jedenfalls meine Einstellung. Und deshalb keine Karriereplanung, sondern Augen offen.
Fast ein gutes Schlusswort.
Ich denke auch, das ist doch eigentlich schon eine ganz schöne Perspektive. Und wir haben ja heute von Ihnen gehört, dass es eine außerordentlich vielfältige und spannende Karriere war, die Sie gemacht haben. Wir haben gehört, dass Sie die Kunst auch lieben. Das kam an der einen oder anderen Stelle durch. Wir wissen, Sie sind auch ganz gut reich aus der ganzen Angelegenheit, jedenfalls aus der Privatwirtschaft hervorgegangen. Wie verbringen Sie denn damit jetzt heute Ihren Ruhestand?
Das war nicht ganz so einfach. Also ich sag mal gerade bei VW, das waren nicht nur 180, sondern das war eher 360, was Tagungen und Sitzungen betraf. Und ich bin jetzt nicht jemand, die Arbeit scheut, aber das war schon, wenn sie morgens um 8 Uhr oder 7:30 anfangen und um 12 Uhr immer noch nicht fertig sind und das Tag für Tag, dann zehrt das schon. Und dann ist es von einem Tag auf den anderen null zu haben. Schon etwas, wo sie etwas irritiert sind. Abstrakt machen sie sich immer Gedanken, was man mal so danach machen kann. Aber nur so konkret habe ich das nicht gemacht. Und in der Situation, das war ja auch etwas, wo ich gesagt habe, du kannst es nicht länger machen. Ich hatte mich ja auch längere Zeit bei VW eingestellt, ne? Also ich habe auch gekämpft und ich wusste auch, Kompromisse zu schließen und so weiter. Aber wenn sie mit dem Kopf nicht mehr durch die Wand kommen, dann müssen sie auch unter Selbstschutz sagen, wenn ich was nicht vertreten kann, dann möchte ich auch dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Deshalb, weil die sagen, ja, hätten sie doch was machen müssen. Also saß ich dann relativ unvorbereitet da. Gut, mit dem Trubel hatte ich dann zu tun, jedenfalls emotional. Ich kann nicht einfach so rumsitzen. Das geht nicht. Und deshalb habe ich ehrenamtlich Aufgaben übernommen. Und wenn man das erstmal macht, dann kommt immer mal wieder jemand, der sagt, könnten Sie nicht auch und so weiter. Derzeit beschäftige ich mich aber im Abschluss jetzt. Nächste Woche, glaube ich, übergeben wir den Abschlussbericht der Universität Tübingen mit Primatenforschung. Ja, da sind auch verfassungsrechtliche, ethische Fragen, die eine Rolle spielen. Und wir sind eine bunt gemischte Kommission.
Ach so, eine Ethikkommission oder?
Also wir sollen halt alles aufarbeiten, was es so gibt oder sollten alles aufarbeiten und dann uns angucken, die Forschung in Tübingen, und die diskutieren gerade, ob das bleiben soll, erweitert soll oder eingestellt werden soll. So, und ihnen dann Empfehlungen zu geben. Und da müssen sie sich natürlich reinknien in die Materie. Aber ich fand es spannend. Aber das ist es nicht allein. Ich habe mehrere solche Kommissionen jetzt gemacht. Stiftungsratsvorsitzende, wie gesagt, die Amadeo-Antonio-Stiftung ist dabei eine, dann die Einstein-Stiftung, das macht auch Spaß, das zu machen. Das ist, wie gesagt, alles ehrenamtlich. Da bin ich auch ehrenamtlich und steck auch, nicht nur, aber auch da viel Geld rein. Das ist die Anlaufstelle für straffällig gewordene Frauen in Frankfurt, eine Einrichtung, damals gegründet von Helga Einsele. Und ich kenne die Einrichtung schon seit langem. Und das ist eine, die immer Geld braucht. Da wird sehr gute Arbeit geleistet. Und was sich in Rückfallquoten auch niederschlägt, kann man sagen. So, und das sind so Punkte bis hin zu Vorträge halten, sich für Parität engagieren. Also insofern brauche ich sowas auch. Also ich reise dann auch mehr als früher, wo ich ja im Prinzip keinen Urlaub hatte. Sie haben dann keinen Urlaubsanspruch, sondern sie können sich auch schon im Bundesverfassungsgericht, sie können sich dann frei nehmen. Wenn das länger als 3 Tage ist, müssen sie das anmelden und das, ne, und natürlich nicht in Sitzungswochen und so weiter und so fort. Ja, und dann teilen sie sich ja ihre eigene Arbeit ein. Ich habe nie in den ganzen Jahren die 30 Tage oder so ausgeschöpft, um Gottes Willen. Also ich bin vielleicht insgesamt auf 3 Wochen oder so gekommen im Jahr. Also 3 Arbeitswochen. So, das kann ich jetzt ein bisschen mehr, aber ich gehöre nicht zu den überall Reisenden oder ständig reisenden Rentnerinnen.
Klingt absolut nicht nach Ruhestand, aber klingt auch gut.
Ja, doch, Sie können sich ja aussuchen, ne? Also ich meine, meine Tätigkeiten, ich hatte ja das Privileg und das Glück, die auch aussuchen zu können. Aber es ist schon was anderes, ne? So, und Sie können auch Nein sagen. Es gibt ja, also meinetwegen in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, wenn dann Anforderungen sind und gesagt wird, können Sie nicht mal oder so, da können Sie nicht immer, auch wenn Sie es wollten, Nein sagen, sondern sagen, okay, ja, muss ich machen. Das kann ich jetzt machen. Ich kann sagen, dann gehe ich hin oder nö, gehe ich nicht hin.
Finde ich super Schlusspunkt, weil was ich mitgenommen habe aus dem Gespräch ist eben, dass Sie vorher eher Ja gesagt haben zu den Chancen, die sich geboten haben in Ihrem Lebensweg und dass das vielleicht auch so der Rat ist, den wir hier mitnehmen können für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Also nicht planen, man kann es vielleicht einfach nicht planen, aber die Chancen, die sich bieten, ergreifen, den Mut haben, sie zu ergreifen und sich dann dort auch zu behaupten. Insofern vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Es war sehr erkenntnisreich.
Absolut. Und wir hätten auch, wie immer, noch unsere Rubrik der feministischen Fundstücke.
Feministische Fundstücke.
Ich habe zwei mitgebracht, wobei ein Fundstück noch nicht mal von einer Frau kommt, sondern eine Gemeinschaftsarbeit von zwei Männern.
Aufregend, aufregend.
Aber es gibt auch noch eine Frau. Aber ich fange mit den beiden Männern an. Das ist Karel van Schaik und Kai Michel. Der eine ist Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe. Und Kai Michel ist ein Historiker und Literaturwissenschaftler. Und die haben, ich bin in einer Zeitschrift der Max-Planck-Gesellschaft auf das Werk gestoßen. Das ist auch schön dick. Und das heißt Die Wahrheit über Eva. Und Untertitel, die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern. Und ich würde es vielen Frauen ans Herz legen, weil es ist ja so, dass Frau sich immer mal wieder die Frage stellt, warum ist das eigentlich so? Und war das schon immer so? Uns wird ja auch so die Leidensgeschichte der Frauen erzählt. Und wie kam das? Und warum haben sich Frauen wogegen eigentlich nicht aufgelehnt? Manche haben es ja und so weiter. Und die beiden haben sich auf den Weg gemacht, die Evolutionsgeschichte auch nachzuzeichnen und den ideologischen Diskurs. Also nicht von ungefähr heißt es Die Wahrheit über Eva. Also sie behandeln natürlich auch, wie die Kirche dieses Kapitel des Alten Testaments interpretiert hat und zeigen, wie es auch andere Interpretationen gab. Sie sagen, von der Evolution her, ist der Abschnitt der Unterdrückung der Frauen, und sie geben dafür auch Erklärung, warum das dann so kam, nur ein kleiner im Verhältnis zu vorher. Und das hat auch nichts mit Körperstärke und sonstigen zu tun, sondern hat mit ganz anderen Dingen. Ich will jetzt nicht verraten, aber das ist so ein spannendes Buch und es macht so Mut und erklärt viele Dinge und stellt viele Frauen vor, die in ihren jeweiligen Jahrhunderten auch für Frauen und für Freiheit und so weiter gekämpft haben, dass ich es nur empfehlen kann. Es ist dick, es ist durchaus ein wissenschaftliches Buch, aber es ist auch gut geschrieben und spannend geschrieben. Also Männer können da auch was und wenn sie was für Frauen tun, finde ich, sollte man sie auch loben.
Klingt sehr gut, dann dürfen sie auch ein Fundstück sein, finde ich auch.
So, und die andere ist eine, die auch in der letzten Zeitschrift des Juristinnenbundes ein Interview gegeben hat, die Samira Akbarian. Und ich habe dieses Interview gelesen und habe gedacht, und habe mir dann das Buch bestellt und habe es gelesen. Recht brechen, unheimlich spannend. Unheimlich tolles Buch. Und wie sie schon selbst in dem Interview darauf hingewiesen hat, gibt sie natürlich nicht direkt solche Ratschläge in dem Buch, sondern sie entwickelt da ja ihre Theorien, sage ich jetzt mal. Es ist hervorragend auch als Anleitung für Frauen, weil sie darauf hinweist, was für sie ein Recht brechen zur, wie sie sagt, Interpretation der Verfassung ist, also hin zum Positiven auch entwickelt, dass sie hinweist auf die Kämpfe der Frauen um das Wahlrecht und gegen ihre Diskriminierung, wo sie sagt, auch dort wurde Recht gebrochen. Aber zu einem Positiven, es ging um die Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit und so weiter. Und ich finde, das sollten wir uns bei dem Thema Parität, Gleichberechtigung in den Parlamenten auch mehr auf die Fahnen schreiben. Also wir müssen uns natürlich weiter schärfen, unsere Argumentation auch in der verfassungsrechtlichen Art und Weise, um dagegen zu halten gegen die Argumente, die es da gibt. Aber wir müssen auch davon mal weg sagen, nein, das Recht, so wie es ist, diskriminiert Frauen, lässt Frauen nicht das realisieren, was eigentlich das Grundgesetz den Frauen zugesagt hat. Und deshalb müssen wir das machen. Und deshalb geht es nicht um Recht brechen in diesem Sinne, sondern es geht um eine Verwirklichung durch anderes neues Recht. So, und das finde ich so eine Perspektive, die von Ihrem Buch, und das ist nicht so lang und ist auch kurzweilig geschrieben, durchaus auch ausgehen kann, so als Motivationsschub.
Ja, sehr schön. Das ist ein tolles Fundstück. Letzteres unterstreiche ich auch. Ich habe es auch gelesen und schätze auch diese Form der feministischen Rechtskritik sehr, die da ja auch aufscheint, die Sie beschrieben haben. Frau Dr. Hohmann-Dennhardt, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch für die Fundstücke. Wir sind immer gespannt und freuen uns auch immer über neue Dinge und werden vielleicht erwägen, auch Männer zu lesen.
Ja, wir denken darüber nach.
In diesem Sinne, haben Sie vielen Dank und wir freuen uns, wenn alle, die zuhören, nächstes Mal auch wieder dabei sind.
Gerne. Ich auch.